Hallo und herzlich willkommen zu Folge 165 von Hokago, dem Anime-Podcast. Heute mit dem Thema, schwierig zu sagen, unser Format, wo jeder von uns einen Anime mitnimmt oder Manga oder whatever und drüber quatscht. Ja, dieses Format hat keinen Namen. Sei es drum. An meiner Seite, wie fast jedes Mal, der Phil.
Hallo, hallo.
Und auf der anderen Seite, der Georgie.
Servus.
Servus. Also, wie jetzt vor wenigen Sekunden erwähnt, haben wir heute wieder dieses Format. Jeder von uns schaut sich ein Anime an, sucht sich auch einen aus, den er möchte, oder ein Manga, etc. und berichtet hier drüber. Wir wissen im Vorhinein nicht, was der jeweils andere geschaut hat oder gelesen hat. Was natürlich sehr interessant ist, aber bei mir immer wieder diese innere Unruhe entfacht, dass wir irgendwas, also dass wir uns das Gleiche anschauen. Aber ich glaube, unsere Geschmäcker sind doch noch so verschieden, dass wir meistens oder eigentlich immer verschiedene Animes schauen. Deswegen, ja, lange Rede, kurzer Sinn. So funktioniert das Format hier. Wer möchte anfangen? Ich glaube, Phil.
Gerne.
Ich glaube, der zappelt schon seit einer halben Stunde, seitdem wir im Discord-Call sind, dass er sich so auf diese Aufnahme freut.
Ja,
the stage is yours.
Sehr, sehr gespannt. Bitteschön.
So, wenn mich jetzt meine Recherche nicht trübt, hat dieser Anime im Jahr 2024 16 Awards gewonnen und war für 37 nominiert. Mhm. Ich habe wirklich versucht, wieder irgendetwas zu schauen, was niemand am Schirm hat von uns, was wir uns auch, glaube ich zumindest, in und der Konstellation niemals ansehen würden. Und dann habe ich geschaut, die Animes solltet ihr schauen, weil die sind gut und die verschiedene Compilations, aber mich hat nichts überzeugt, bis ich dann Netflix geöffnet habe und dann einen Anime gefunden habe, der Anime des Jahres, beste Support-Charakter und noch weitere Awards gewonnen hat, nämlich ein Idol-Drama.
Oha.
So, ganz schwierig, zumindest für mich. Ich habe bisher einen Idol-Anime gesehen und das war Zombieland Saga. Und das war eigentlich ein Comedy-Idol-Anime. Und diesmal geht es aber um etwas ganz anderes, denn ja, es ist ganz eine spannende Story. Also bitte, lasst euch drauf ein. Es klingt am Anfang nicht so gut, aber es ist mega.
Ich lehne mich zurück und lausche den.
Folge 1 ist ein Special und dauert 1 Stunde 20. Also, es geht los. Ein Idol, wie ihr wisst, in Tokio gibt es ja verschiedene Idols und die sind bei diesem Anime im Fokus. Und ein Arzt in einer Kleinstadt, irgendwo auf einem Dorf, der ist unglaublich.
Entschuldigung, Phil, wie heißt der Anime
noch? Oshinoko. Entschuldigung, habe ich noch gar nicht gesagt. Oshinoko.
Ja, so hast du nicht erwähnt. Okay, ich dachte mir gerade sein.
Oshinoko. Oshinoko, mein Star oder mein Lieblingsidol übersetzt. Und in Folge 1 geht es um einen Arzt, der, glaube ich, ca. 35 ist und ein Idol-Fan ist. Er ist Fan von einem besonderen Idol, das heißt Ai, also A-Y-E oder A-I so irgendwie. Und warum er Idol-Fan ist, eine Patientin, die 12 war und bei ihm im Krankenhaus war, mit der er sich unglaublich gut verstanden hat, die war halt Fan von diesem Idol. Und er hat immer zu ihr gesagt, du schaffst es, du wirst gesund und dann wirst du auch zum Idol und ich kann dich dann bewundern oder anfeuern. Leider ist dieses Mädchen dann mit 12 im Krankenhaus verstorben. Und wie der Zufall so will, kommt eines Tages sein Lieblings-Idol zu ihm ins Krankenhaus und sie ist schwanger mit Zwillingen. Problem Nummer 1, Idols in Japan sind ja nicht nur Vorbilder, sondern auch für viele Männer so eine Art Traumfrau. Deswegen darf ein Idol niemals schwanger sein, schon gar nicht mit 16, weil ein Idol ist etwas Unberührtes und High Society, ein Vorbild, das ist ein totales No-Go. Und er kümmert sich dann um dieses Idol, sieht zu, dass sie die Zwillinge zur Welt bringt und am Tag der Geburt geht es dem Idol noch relativ gut. Und er sagt dann, ich muss jetzt nach Hause und sie sagt, aber ich möchte, dass du bitte bei der Geburt dabei bist. Und er sagt so, ja, kein Stress, ich habe mein Handy mit, wenn etwas ist, ruf mich an, ich wohne in der Nähe. Gut, auf dem Weg nach Hause fragt ihn irgendein Mann mit Kapuze so, bist du der Arzt von dem Idol? Und er so, hä, warum weißt du das? Wie hast du das mitgekriegt? Weil sie haben das total von den Medien irgendwie versucht geheim zu halten. Deswegen war dieses Idol auch in einem abgeschotteten Krankenhaus, unter Anführungszeichen. Und konfrontiert den Mann, der flieht. Unser Arzt läuft ihm davon, bis ihn der Mann von einer Klippe stößt und der Arzt stirbt.
Fuck.
Und ich denke mir nur so, hey, what the hell? Ja, und jetzt kommt der Plot-Twist. Der Arzt und das verstorbene 12-jährige Kind werden wiedergeboren als die Kinder von dem Idol.
Oh, what the fuck?
Achtung. Ich denke mir, oh, Isekai. Oh. Aber das Isekai-Ding steht hier nicht im Fokus. Das Lustige ist, die zwei werden wiedergeboren. Er heißt Aquamarine, richtig spannender Name, Spitzname Aqua, und das Mädel heißt Ruby. Und die Kinder können bereits sehr früh gehen und sprechen, schon als Babys, also während sie noch die Brust kriegen quasi, können sie schon sprechen und herumgehen. Und alles ist gut, sie wachsen auf, das Idol macht weiter den Job, hält die Kinder geheim und es scheint wirklich eine total glückliche und zufriedene Familie zu sein, bis der Stalker plötzlich auftaucht und das Idol tötet und absticht. Und sie stirbt, verblutet neben den Kindern, total traurig. Und sie sagt dann, ja, zum Sohn, Aqua, du wirst bestimmt einmal ein Schauspieler und Ruby, du wirst bestimmt einmal ein Idol. Und in dem Moment kommt der Plot-Twist auf, denn Aqua als Baby mit dem Geist von dem 35-Jährigen sagt, mein Ziel ist es, jetzt herauszufinden, wer der Vater ist von ihm quasi. Das weiß er nämlich nicht, denn der Vater ist die einzige Möglichkeit, die es gibt, wie dieser Stalker an Informationen gekommen ist, dass sie schwanger ist. Und sein Ziel ist es, seine Mutter zu rächen. So, das war die erste Folge, 1 Stunde 20. Ich war sehr geflasht, denn ich habe zuerst gedacht, das ist ein Isekai, aber eigentlich die Hintergrundstory von diesem Anime ist es, uns zu zeigen, wie die Welt der Künstler eigentlich so ist. Es wird thematisiert. Die Musikerinnen, die ganz Großen werden gut behandelt, die Kleinen müssen sich in kleinen Turnhallen umziehen, denen geht es wirklich schlecht. Dann geht es um Models, wie die behandelt werden. Weil die kommen dann auf eine Schule, wo halt alles Leute sind, die zu künstlerischer Zweig quasi. Wie es denen geht. Und dann geht es um Schauspiel, Idols, ein bisschen Romance ist dabei, dann gibt es auch eine eigene Dating-Show, wo die Schauspielerinnen quasi alles drehen und wenden, dass die Zuseherinnen gerne zusehen, aber eine macht dann einen Fehler und der wünschen dann alle Fans den Tod, die will sich dann umbringen. Also es wird quasi die Realität, wenn man im Rampenlicht steht, thematisiert und gezeigt und das ist so unglaublich fesselnd in der ersten Staffel, in diesen 12 Folgen, dass ich direkt weitergeschaut habe, auch die zweite begonnen habe. Mega interessant. Also, es geht dann so weiter. Die Schwester von ihm will nach dem Tod der Mutter auch zum Idol werden und bewirbt sich halt bei verschiedenen Agenturen und er will das aber verhindern, weil er Angst hat, dass ihr das Gleiche passiert, dass ein Stalker kommt und sie tötet. Und so, die zwei kommen dann in der Pflegefamilie, also quasi den Chef von der Produktion von der Mutter, weil da gibt es ja immer Productions da hinten, die heißen Ichigo Production, und die starten dann eine neue Idol-Gruppe eben mit Ruby und Aqua holt dann halt immer wieder Mädels ins Boot, dass die quasi auch neu durchstarten mit dem gleichen Namen und dann sieht man halt, Fans kommen dazu und Aqua hasst eigentlich dieses Rampenlicht, er mag kein Theater spielen, er hasst Musicals, er findet Fernsehen scheiße und er merkt dann aber schnell, er muss dabei bleiben, weil wenn er dabei bleibt, kriegt er Informationen. Denn, wie wir alle wissen, besonders in diesem Bereich ist Vitamin B eine riesengroße Macht. Und wenn er jetzt bei der ersten Produktion mitspielt, die ist grottenschlecht, die floppt auch. Aber dadurch werden die Leute auf ihn aufmerksam. Er kann bei der nächsten Produktion mitspielen. Und da spielt er mit, weil da ist der Regisseur, der wiederum seine Mutter, dieses Idol, das gestorben ist, einmal gescoutet hat und der hat Informationen über sie. Jetzt muss er dann bei einer Dating-Show mitspielen. Und so geht das Rad immer weiter. Wir lernen neue Charaktere kennen. sehen, wie Menschen sich umbringen wollen oder sich wirklich das komplette Leben nur in eine Richtung versuchen, Gas zu geben, um groß rauszukommen. Es gelingt ihnen nicht, die haben dann teilweise andere Jobs. Dann kommt ein Festival, es wird gezeigt, wie das hinter den Kulissen ist, besonders mit den kleineren Idols oder halt Musikern. Dann kommt ein Theaterstück, das interessanterweise, wusste ich nicht, dass es das gibt, ein 2,5D-Theaterstück ist. Das heißt, es gibt Vorhänge, auf denen Sachen projiziert werden zeitgleich und die Sitze von den Menschen sind 360 Grad drehbar. Es entstehen Liebesgeschichten und ja, Aqua ist immer noch ein Freak, der versucht, seine Mutter zu rächen. Und das ist eigentlich die Story, kurz gesagt, von diesem Anime. Also er hat ganz weird als Isekai begonnen, wo ich mir dachte so, schon wieder? Aber das war irgendwie so nebenbei und total spannend. Animation, bombastisch. Jeder Charakter hat eigene Augen. Schaut sowas von geil aus. Mich hat es überzeugt, weil die Story nicht nur spannend ist, sondern, glaube ich, auch realistisch. Showbusiness ist ein dreckiges Geschäft, das wissen wir alle. Und es ist eben natürlich hin und wieder sehr lustig, aber sehr erwachsen dargestellt. Und ohne ein Blatt vor dem Mund wird es uns eben gezeigt. Es war unglaublich gut synchronisiert auf Deutsch. Sogar die paar Idol-Songs, die waren, ich glaube, es waren 2 oder 3, die wurden auch auf Deutsch gesungen. Fand ich total cool.
Oha.
Intro, Outro auch sehr gut. Also wirklich, wenn ihr mal nichts zu tun habt, sind nur 12 Folgen. Und nach der ersten Folge kann man dann eh entscheiden, ob es einen reizt oder nicht. Aber es war wirklich, vor allem für dieses Genre, eigentlich ja 10 vor 10. Und das, sowas habe ich noch nie gesehen, ganz ehrlich. Ganz was anderes und unglaublich fesselnd.
Okay,
nice.
Sehr cool.
Klingt dann auf jeden Fall sehr spannend. Ja.
Also ich würde nur gern dazu sagen, jetzt wo du den Namen dann am Anfang genannt hast und ich das gegoogelt habe, weil ich schaue da halt gerne mit so Bilder und Charaktere. Und ja, den habe ich auch öfters auf Netflix schon gesehen, haben mir auch überlegt, diesen Anime anzuschauen. Aber irgendwie war ich doch nicht so überzeugt, jetzt drauf zu klicken. Aber ich habe sehr viel auf Social Media, also Instagram, YouTube gesehen, von diesem Anime, beziehungsweise als er released wurde damals. Ich glaube, der ist ja schon ein bisschen länger auf Netflix oder
2024.
Verfügbar. Ja, also können wir schon sagen, ein paar Monate alt. Und da sind ja auch die Leute komplett eskaliert wegen der Animation und eben wegen den Augen, ja, wie du gesagt hast.
Richtig nice.
Das hat richtig cool ausgeschaut und sieht auch niemals sehr interessant aus. Und jetzt, wo ich weiß, was für eine coole Story eigentlich dahinter steckt, würde es mich schon reizen, das einmal anzuschauen.
Ja, und irgendwie ist halt dann so cool, es gibt dann noch einen zweiten Charakter, die heißt Akane. Und schon als Kinder kamen sie irgendwie dazu, bei etwas mitzuspielen, so eine kleine Rolle. Und da war dann eben ein kleines Mädchen dabei und die war als 6-jähriges Kind, würde ich jetzt schätzen, schon total überheblich, weil sie als Kind gut geschauspielert hat. Und die trifft man später dann wieder, die spielt dann eine große Rolle in der ersten Staffel und im Laufe der Story. Und die zum Beispiel hat immer noch mit dem Ruf zu kämpfen von früher, dass sie eine unausstehliche Göre war. Und sie hat aber ihr ganzes restliches Leben lang dann total viel geübt und trainiert, an ihrem Schauspiel gearbeitet und trotzdem wird sie immer noch in diesen Topf geworfen. Und das ist irgendwie auch so ein Aspekt, wo ich mir denke, ja, das ist total realistisch, weil wenn irgendein Schauspieler heutzutage irgendeinen Mist macht, dann wird er immer in diese Schublade gesteckt oder irgendeine Rolle. Weil wenn jetzt jemand Johnny Depp sagt, dann bleibt er entweder immer Captain Jack Sparrow oder der, der im Gericht gestritten hat mit seiner Ex-Frau.
Stimmt schon, ja.
Oder der eine Schauspieler, Jonah Hill, glaube ich, heißt er.
Ja.
Der ja immer dann gecastet wurde als der dicke, genau, tollpatschige, witzige. Und den hat sie auch irgendwann dann einmal gerecht. Und der hat, ich glaube, mit den Schauspielern komplett aufgehört.
Und das war eben total cool. Und dann gab es eine andere, die, wie sie sich halt vorbereiten dann auch auf die Rolle. Eine andere, die hat sich im Vorfeld dann wirklich immer auf eine Rolle tagelang vorbereitet, jede kleinste Information rausgesucht, um den Charakter zu verstehen, mit Notizblöcken alles niedergeschrieben. Und die anderen waren wieder eher spontan. Also wenn einen diese Aspekte interessieren, dieses Showbusiness, dann ist das einfach nur genial. Also wirklich cool. Es gibt zwar überhaupt keine Kämpfe oder sowas, aber es lebt von anderen Dingen und das ist ja voll interessant.
Auf jeden Fall, hört sich sehr, sehr cool an. Georgie, möchtest du noch was dazu sagen?
Ja, du hast es am Anfang eh schon gesagt. Jetzt sprich ich dich, Manuel, sprich ich dich an, Manuel. Ich hätte mir das nie angeschaut.
Ja, ich weiß.
Eben, und deswegen auch sehr interessant, aber merkt man wirklich gar nichts von diesem Isekai-Aspekt oder wirklich schon manchmal?
Na, nur am Anfang, weil halt die Babys sprechen können und sie haben dann eine, die auf sie aufpasst und die will halt dann quasi so sagen, ah, mir reicht's, ich habe doch keinen Produktionschef geheiratet, um auf kleine Kinder aufzupassen, ich leak jetzt die Story, dass sie Kinder kriegt hat. Und dann reden die Babys mit ihr und sagen so, Gott hat uns gesendet, wenn du das jetzt machst, dann kommst du in die Hölle. Also, das ist der einzige Isekai-Aspekt. Und das war ziemlich witzig. Okay. Aber sonst, nein, Isekai. Die zwei wissen auch zu dem Zeitpunkt, ich habe es ja noch nicht fertig geschaut, dass sie, also nicht, dass sie sich kennen eigentlich aus dem früheren Leben.
Ah, okay. Okay.
Weil sie zwei werden als Fans vom gleichen Idol als deren Kind wiedergeboren. Das ist irgendwie witzig, aber da habe ich mir auch gedacht, ja.
Okay, klingt cool, aber ganz cool eigentlich.
Ja. Gut, aber dann würde ich weitermachen.
Bitte, Manuel, ich wollte gerade sagen, da ist mir ein bisschen zu wenig Shonen dabei gewesen. Hast du was für uns?
Ja, Kämpfe gibt's, aber aha, auf einer anderen Art und Weise.
Ohne, alles klar.
Also, ich habe mir einen Anime rausgesucht. Es war ja erst die Idee, dass wir zu dritt einen Anime schauen und da ging es wieder um einen Isekai-Anime, der jetzt neu kam auf Netflix und ich habe gesagt, hey, so viel Lust jetzt habe ich nicht auf Isekai, weil wurde oft jetzt behandelt, dieses Thema bei uns. Also schaut jeder auf was Eigenes. Und ich habe mir dann ein bisschen, ja, habe mich inspirieren lassen, sagen wir so. Dann bin ich auf Netflix auf einen Anime gestoßen, der wirklich mich angesprochen hat, wegen einem gewissen Hobby, was ich hatte eine Zeit lang, beziehungsweise noch immer davon träume, das dann irgendwann in Realität auch umzusetzen.
Gitarrist.
Hör zu. Ich nenne euch den Namen und ihr dürft raten, um was es bei diesem Anime geht.
Okay.
Und zwar heißt der Anime Rising Impact.
Oh, ich habe schon was gehört davon.
Nicht googeln.
Ach so, stimmt. Ja,
ja, das ist auch irgend so eine so Story von jemandem, der groß rauskommen will.
Fast.
Rising Impact war, warum habe ich das gehört? Ja, ich google es jetzt, du kannst es dann eh sagen.
Okay. Es geht um einen Golf-Anime.
Ah, meine Güte, Jesus.
Hört sich am Anfang ein bisschen langweilig an, aber gebt mir 10 Minuten und ich erkläre euch, warum dieser Anime so sehenswürdig ist. Und zwar, kurz zur Erklärung, ich habe den Anime komplett auf Deutsch geschaut. Es gibt 2 Staffeln. Ich wollte nur die erste Staffel schauen, die 12 Folgen, aber der Anime hat mir so gut gefallen, dass ich wirklich die zweite Staffel auch noch durchgebinged habe.
Oh no.
Also 24 Folgen, 2 Staffeln habe ich mir gegeben. So, Rising Impact Golf Anime. Mhm. Unser Hauptcharakter, Gawain heißt er, ist ein kleiner, blonder Junge, sieht ein bisschen ausländisch aus für die Japaner dort, wohnt in einem Dorf bei seinem Großvater. Eines Tages begegnet er im Wald eine junge Dame, die sich ein bisschen verirrt hat in Nähe dieses Dorfes und er hilft ihr, zum Gasthaus zu kommen, zur Pension dort, wo sie eine Nacht gebucht hat. Sie kommen ins Gespräch, gehen dabei bei der Schule vorbei von Gawain und dann fragen die anderen Kinder, hey Gawain, wir fordern dich heraus, willst du wieder gegen uns spielen und schauen wir, wer es heute schafft. Und die Dame denkt sich, okay, was machen die? Und die Dame hat ganze Zeit so einen riesigen Koffer bei sich, beziehungsweise so eine Umhängetasche. Für die Kenner unter uns natürlich ist es halt eine Tasche für Golfschläger. Aber das checken die Leute noch nicht. Und dann sieht man die Kinder, wie sie Baseball spielen, beziehungsweise Bälle so weit wie möglich schlagen. Und dann Gawain natürlich schafft es von den Kindern am weitesten den Ball zu schlagen, um die 100 Meter sowas und alles. Boah, ja, cool. Und dann sagt Gawain auch zu der Dame namens Kiria, heißt sie. Sein Traum ist es, der beste Long Pitcher, glaube ich, heißt es, auf der Welt zu werden. Also sein Ziel ist es wirklich nicht, im Baseball der Beste zu werden, sondern in irgendeinem Sport einfach den weitesten Schuss zu schaffen und auch zu machen und darin der Beste zu werden. Also Bälle weit weg zu schießen. Und dann lacht nur so Kiria und sagt so, ich zeige euch jetzt was, Kinder. Packt den Driver aus, also den ersten Schläger, der vorne so einen dicken Kopf hat, den man immer am Anfang benutzt, um den Ball so weit wie möglich zu schlagen. Und dann schlägt sie den Ball mehrere hundert Meter weit. Und die Kinder so fasziniert, oh wow, was ist das? Und dann sagt sie, ja, das ist Golf, meine Kinder. Der Sport oder beziehungsweise die Sportart, in der man den Ball am weitesten schlagen kann. Und natürlich Gawain gleich, ich muss das probieren, ich will das auch machen. Und dann fragt er, darf ich mir den Schläger einmal ausleihen? Ich möchte das auch ausprobieren. Natürlich ein, zweimal schlägt er, passiert nichts Vernünftiges und sie gibt ihm zwei, drei Tipps, wie er schlagen muss. Und plötzlich haut er einen Driver raus und der Ball fliegt. Ich glaube sogar weiter als ihr Ball. Und sie ganz erstaunt, wie schafft es ein Kind, diesen Ball so weit zu schlagen, er muss ein Naturtalent sein. Und dann kommen sie so ins Gespräch, sie lernt den Großvater von ihm kennen und sagt zum Großvater, ich erkenne in ihm ein Talent, wenn er alt genug ist, schick ihn zu mir nach Japan und wenn du es möchtest und wenn er das möchte, ich bilde ihn aus zu einem professionellen Golfspieler. Und das eine führt zum anderen, paar traurige Gespräche zwischen ihm und seinem Großvater und ja, ich glaube, ein Monat später schickt er ihn nach Japan, weil er, Gawain hat einen Monat lang mit dem geschenkten Schläger von Kiria bei sich im Dorf an einer Klippe geübt, den perfekten Drive zu schlagen. Und so beginnt die Story. Unser Gawain kommt dann in die Großstadt nach Tokio. Und dort findet er auch gleich einmal Kiria, bekommt vom Großvater auch eine Bankomatkarte mit seinem Sparbuch drauf, damit Kiria nicht für ihn aufkommen muss, sondern er selbst alles zahlen kann. Und sie trainiert ihn langsam. Und dort trifft er auch gleich am ersten Tag, wo er in Tokio angekommen ist, an einen ja, bisschen älteren Jungen als ihn. Groß, schlank, lange rote Haare, eher so ruhig und am Anfang ein bisschen unfreundlich. Das zieht sich auch durch den ganzen Anime, aber ein herzensguter Mensch eigentlich. Sein Name ist Lancelot. Lancelot, er denkt sich nichts dabei, redet mit ihm und erklärt ihm, wie gut er mit dem Driver ist, also Gawain, den Lancelot. Und Lancelot steht halt dort am Trainingsplatz und puttet einen Ball nach den anderen rein, immer beim ersten Versuch. Und alle schon so erstaunt, oh mein Gott, das ist ein Naturtalent. Aber Gawain checkt das halt nicht, weil er sich im Golf nicht auskennt, weil wie gut er eigentlich ist, dieser Lancelot. Und dann stellt sich heraus, Lancelot ist der beste Jugendspieler in ganz Japan und hat bis jetzt noch kein einziges Turnier verloren. Und dann packt ihn der Ehrgeiz, Gawain trainiert neben dem Driver auch mit dem Eisen und mit dem Putter, damit er halt das wirklich das ganze Golfspiel spielen kann und nicht nur den Driver, also den ersten Schlag, und lernt das alles und tritt dann im ersten Jugendturnier in Tokio tritt er an gegen Lancelot, ein paar anderen jungen Leuten und darunter auch natürlich eine junge Dame. Und das Turnier geht halt so weiter und dann kristallisiert sich heraus natürlich, dass Lancelot natürlich Platz 1, Gawain, ich glaube, ist irgendwo Platz 3 herum oder Platz 4 und die junge Dame ist Zweiter. Und sie spielen so und echt spannend, echt cool. Und da kristallisiert sich auch schon ein bisschen heraus, okay, das ist jetzt nicht nur 1:1 Golf, sondern auch ein bisschen so übernatürlich in dem Sinne. Also, wer sich noch erinnert an Superkickers oder Captain Tsubasa, wie es davor geheißen hat, also der Anfang, dann Superkickers, so wie der Tigerschuss oder der Adlerschuss, Topspin und derartiges. Das haben wir auch in diesem Anime. Und ja, die Fähigkeit, die zum Beispiel Lancelot beherrscht, warum er am Green, also um das grüne Feld, um das Loch herum, jeden einzelnen Putt trifft, egal wie weit der Ball entfernt ist in diesem Bereich, diese Fähigkeit heißt the Shining Road. Und zwar sieht er wirklich so eine leuchtende, gelbe, gelb-goldene Linie, die ihm den perfekten Weg zum Loch zeigt. Sehr cool animiert und sehr cool gemacht. Und also Gawain hat auch eine Fähigkeit, dazu komme ich dann ein bisschen später. Ja, und so spielen sie, Lancelot wird Erster, die junge Dame Zweiter, Gawain wird Dritter und in der Umkleide werden sie dann von einem Mann aufgesucht, der schon das ganze Turnier ein bisschen vermummt, so die Kinder beobachtet und erst denkt man sich, okay, wer soll denn das sein? Und dann stellt er sich in der Umkleidekabine vor und sagt, nein, nein, keine Sorge, Leute, ich bin kein Perverser oder sowas, ich scoute hier nur. Und dann zieht er sich so aus, ein Mann im Anzug, und stellt sich vor als Merlin. Und zwar ist Merlin der Gründer und Chef sozusagen von der Camelot-Akademie. Das sind, ist eine Schule für Golfspieler, für junge Talente, und da kann man nicht einfach so reinkommen, sondern nein, man muss eingeladen werden und gescoutet werden. Und er ladet Gawain und Lancelot ein, an diese Akademie zu kommen. Lancelot lehnt zuerst ab, weil er sagt, nein, er hat eine kranke Schwester, auf die muss er aufpassen. Und Gawain, ja, seine Reise geht dann weiter von Tokio an diese Akademie. Dort trifft er auch viele andere junge Talente und darunter auch das junge Mädchen, was mit ihnen zusammengespielt hat, und zwar Yumiko. Sie ist auch sehr gut, ein junges Talent, aber auf dieser Akademie gibt es natürlich noch viel bessere Leute als sie. Und so beginnt Gawains Schulalltag auf dieser Akademie, wo er tagsüber Schule hat und am Nachmittag Golf trainiert. Und dort lernt man auch viele sehr interessante Charaktere kennen. Und was ich auch ziemlich witzig fand, es waren halt die klassischen Stereotypen. Zum Beispiel der Ryder, ein großgewachsener junger Mann mit roten Haaren, der sehr emotional ist und gleich einmal anfängt herumzuschreien. Dann haben wir Libell, ein übernatürliches Supertalent, aber weil er Gewissensbisse hat, weil er in der Kindheit bei einem Golfturnier immer geschummelt hat, verliert er jedes Spiel. Das wird dann auch aufgelöst. Auch sehr interessante Backstory halt. Und ja, viele verschiedene Talente. Und auch, da gibt es halt einen Charakter, das ist einfach 1:1, Orin heißt er, 1:1 Bruce Lee in der Golfwelt. Da gibt es eine Szene, und zwar ist diese Akademie aufgeteilt in jüngeren Leuten und älteren, also ich glaube so Grundschüler und Mittelschüler. Und irgendwann kommen diese Mittelschüler zurück und möchten den Grundschülern so zeigen, wir sind die Chefs hier an der Akademie. Und da gibt es halt so ein Auswahlturnier für das Camelot-Turnier. Das ist zwischen der japanischen Akademie, der britischen und der amerikanischen Akademie ein Turnier, um herauszufinden, wer von dieser Akademie der wirklich der beste Spieler ist und somit den Titel bester Jugendspieler trägt. Und dafür müssen sie sich halt qualifizieren, weil nur 7 von einer Akademie werden genommen und in Japan gibt es 11 Schüler, wenn ich mich richtig erinnere. Und da gibt es halt eine Szene, da gibt es so einen schmierigen Typen, der ganze Zeit in seiner Nase popelt, und der trifft auf Gawain, legt ihn herein und sperrt ihn in einen Keller ein mit so einer Holztür. Niemand weiß, dass alle suchen Gawain, wo ist Gawain? Einer hat es gehört, und zwar der Orin, weil er eben den Wind lesen und hören kann, was sein Talent auch ist. In dieser Anime-Golf-Welt. Und er kriegt das halt mit, verscheucht diesen Typen von der Holztür und sagt, er hat den Schlüssel mitgenommen, aber kein Problem. Und dann hört man gleich so, bam! Und dann schlägt er einfach die Holztür mit der bloßen Faust auf. Also die ganze Tür explodiert und überall Staub und Splitter. Sehr witzig. Und dann kommt es zu diesem epischen japanischen Akademieturnier, wo sich dann die 7 Besten herauskristallisieren, und diese 7 Besten gehen dann eben zu diesem riesigen Camelot-Turnier. Was aber dann auch noch passiert ist, dass Lancelots Schwester nach einer Operation gesund wird und er dann auch an die Akademie kommt und sagt, ich möchte auch auf dieses große Turnier gehen, wer gibt mir seinen Platz? Und alles so, what the fuck, was glaubst denn du überhaupt, wer bist du, kommst einfach hierher und möchtest jetzt einen Platz haben. In einem coolen Showdown entscheidet sich er gegen ein Mädchen, was dort spielt. Beide haben so eine ähnliche Fähigkeit, eben diese Shining Road zu sehen zum Loch. Und er spielt gegen sie und sie spielen mehrere Stunden lang und irgendwann schafft sie es nicht mehr, weil sie einfach körperlich und mental diesen Druck nicht mehr standhaltet und verfehlt. Und er gewinnt, fährt somit mit den 6 anderen mit zu diesem riesigen Turnier. Sie kommen dort an und Staffel 1 endet. Und ich denke mir, Entschuldigung, davor kommt noch eine wichtige Szene. Und zwar, sie kommen dort an Und das Erste, was Gawain macht, auf dem Trainingsplatz und möchte mit dem Driver ein paar Bälle schlagen. Und dort trifft er auf drei Leute von der amerikanischen Akademie und sie lachen ihn aus. Und dann fordert eben Gawain den Quester heraus, der bekannt ist für seinen übermenschlichen Driver. So wie halt Gawain auch diese Fähigkeit hat. Und dann endet Staffel 1. Und ich so, verdammte Scheiße, ich muss mir jetzt die Staffel 2 auch anschauen. Gesagt, getan, gleich rein, zweite Staffel beginnt mit diesem Duell, Duell unter Anführungszeichen, weil Quester einfach den Gawain, ja, einfach den Boden mit ihm wischt, weil er ihn mit einem Eisen besiegt hat. Und ein Eisen kann nicht so weit schlagen wie ein Driver, er hat es aber geschafft. Und dann stellt sich heraus, es gibt auch diese besondere Fähigkeit, den perfekten Abschlag zu machen. Und zwar, man sieht wirklich, also der Spieler sieht den Kern des Balles und den Kern des Schlägers. Und wenn die aufeinander prallen, dann hat man den perfekten Klang und den perfekten ersten Schlag gelandet. Und dann die Leute, die dieses Talent haben, sehen dann Lichter. Entweder wie bei Gawain ein scheinendes Licht, so wie Sonnenstrahlen und wirklich sehr cool gemacht. Bei Questa ist es dann zum Beispiel ein Blitz, der plötzlich einschlägt. Sehr cool animiert, sehr cool gemacht. Und diese Fähigkeit, die nennt man dann Rising Impact. So wie der Name des Animes. Und da war ich wieder so gecatcht, wo ich gesagt habe, Alter, wie cool ist das? Jetzt möchte ich das weiterschauen. Und nachdem leider Gawain dieses Duell so hauchlos verloren hat, war komplett in einen Down drin. Er konnte keinen Ball mehr vernünftig schlagen, hatte so depressionsähnliche Symptome und war ja nur am Heulen fast und war mit der Welt fertig sozusagen. Und Lancelot war halt auch dort auf diesem Turnier und zwischen Lancelot und Gawain hat sich so eine sehr gute Freundschaft entwickelt, aber auch eine sehr starke Rivalität. Und als Lancelot das herausgefunden hat, hat er gesagt, ich räche ihn jetzt. Ist zu der amerikanischen Klasse gegangen oder Akademie und hat gesagt, ich fordere euch heraus und hat drei Leute von denen wirklich gnadenlos besiegt und hat sie auch so mit seinem perfekten Spiel fast schon gedemütigt. Und das war auch wirklich sehr cool eigentlich. Ja, und dann beginnt das große Camelot-Turnier, wo die Besten der Besten gegeneinander spielen. Und dann denkt man sich, ja gut, aber die Amerikaner sind nicht das Problem. So, 10 Mal hat dieses Turnier stattgefunden und 8 von diesen 10 Mal hat die britische Akademie gewonnen. Und warum das so ist? Wegen dem Top-Spieler, der mit dem Titel bester Jugendspieler der Welt. Sein Name ist Tristan Leonhard. Oder Leonhard, Entschuldigung. Und lustiger Fun-Fact, also Fun-Fact nicht und lustig auch nicht unbedingt, sondern die Backstory halt von Tristan. Sein Vater ist damals verstorben an Erschöpfung, weil er so viel gearbeitet hat, damit er das Training für seinen Sohn eben finanzieren kann, also für Tristan. Und da gibt es diese Szene, Tristan geht zum Grab von seinem Vater und verspricht ihn auch dieses Turnier wieder zu gewinnen. Und ja, dabei sieht man, sein Vater heißt Meliodas Leinhardt. Keine Ahnung, ob es diesen Namen wirklich irgendwo auf dieser Welt gibt, aber war schon irgendwie cool, weil wie Seven Deadly Sins, Meliodas, ja. Auf jeden Fall beginnt dieses große Turnier und dann erfährt man auch recht schnell, warum Tristan so unschlagbar ist. Und zwar, wenn er seinen Golfball in einen Radius von 120 Yards in die Nähe des Loches bekommt, schafft er diesen Ball mit einem Schlag ins Loch hineinzubekommen. Und deswegen schafft er jedes einzelne Loch fast mit 2 oder 3 Schlägen und hat damit immer einen übernatürlichen Punktescore. Und ja, das Turnier verläuft dann halt so, in verschiedenen Gruppen wird das aufgeteilt, dann gibt es Einzelturniere und Teamturniere. Das will ich euch jetzt hier sparen, weil das dann zu lange dauern würde. Auf jeden Fall sehr cool gemacht, sehr spannend, die einzelnen Duelle zwischen den einzelnen Leuten. Aber dann recht zum Schluss in diesem Einzelturnier eben geschieht etwas, ja, das hätte ich nicht so erwartet. Und zwar hat Gawain sehr viel Spaß bei diesem Einzelturnier, lernt ein gleichaltriges Mädchen kennen, was gegen ihn spielt in der gleichen Gruppe und sie duellieren sich so ein bisschen und sie riskiert dann einen echt, ja, einen wirklich riskanten Schlag, schafft es nicht, haut den Ball gegen einen Baum, der Ball prallt ab Richtung zu ihr, Gwen springt dazwischen, um sie zu retten und erleidet eine starke Wunde am Kopf und blutet sehr stark. Und da denkt man sich, okay gut, da ist es jetzt zu Ende und er scheidet aus. Nein, und zwar ist es dann, die Folge heißt Erwachen. Und zwar erwacht dann irgendein übernatürliches Talent in Gwen, womit er plötzlich die abnormalsten Schläge drauf hat und teilweise auf einen Golfkurs, der, sagen wir zum Beispiel Loch 15, wo man normalerweise 5 Schläge braucht, um den Ball ins Loch zu bekommen, schafft er es mit 2 Schlägen. Weil er einfach plötzlich so ein übernatürliches Talent in sich erweckt und wirklich Manöver macht, an die keiner gedacht hat. Zum Beispiel muss er um die Kurve schlagen, sehr weite Kurve mit viel Wind. Was macht er? Er spielt den Ball raus, irgendwo in den Wald, wo ein riesiger Felsen steht, auf den Felsen rauf, rennt zum Felsen und von Felsen direkt ins Loch hinein. Also es hört sich wirklich sehr komisch an, aber es ist wirklich sehr, sehr cool und so richtig dieses klassische Sport-Anime-Schema, so mit einzelnen Supertalenten, mit übernatürlichen Fähigkeiten, die sich wirklich bis aufs Letzte einen Fight geben, um eben das Turnier oder die Partie zu gewinnen. Und dann, ja, spitzt es sich zu in einen Kampf zwischen Tristan, dem Besten, Lancelot, das Supertalent aus Japan, und Gwen, den Newcomer mit diesem natürlichen Supertalent, was er in sich trägt. Und ja, das Ende möchte ich jetzt nicht unbedingt hier so verraten, weil das wirklich sehr, sehr spannend ist und die zweite Staffel eben von diesem Finale getragen wird. Deswegen lasse ich das jetzt hier mal aus für die Leute, die Interesse haben, das zu schauen. Aber was ich sagen kann, sehr viele coole Charaktere, sehr cool animiert und teilweise auch sehr lustig animiert. Weil ihr müsst euch vorstellen, das sind alles so 14-, 15-jährige junge Leute, außer Gwen, ich glaube, er ist 10 oder so irgendwas und deswegen halt deutlich kleiner als die anderen. Aber er wird immer als, wie soll ich sagen, als kleines Pummelchen irgendwie so animiert und dargestellt, was wirklich sehr oft zu sehr lustigen Situationen führt. Und ja, aber auch sehr spannend, einfach wegen diesen emotionalen Momenten, wo zum Beispiel man sieht, wie diese jungen Leute auf dem Weg, Profispieler zu werden, einfach unter den Druck zusammenbrechen. Oder zum Beispiel Lancelot, der eigentlich jedes einzelne Turnier und ich glaube, jedes Spiel bis jetzt in seinem Leben gewonnen hat, wirklich damit zu kämpfen hat, dass er Richtung Niederlage geht. Und dann sieht man, was es mental mit diesen jungen Leuten macht. Also sehr, sehr spannend, sehr, sehr cool. Und bei diesen Golfspielen und Turnieren geschehen auch noch andere storyrelevante Sachen im Hintergrund, die auch nebenbei so erzählt werden, die auch sehr cool sind und sehr spannend. Und ja, bin schon sehr gespannt, wann die dritte Staffel kommt, auch einmal, weil es wurde noch nichts angekündigt. Und wenn die dritte Staffel kommt, wird das sowas von durchgebinged, weil es hat so viel Spaß gemacht, diesen Sport-Anime zu schauen. Und wie gesagt, es ist zwar ein Golf-Anime, aber lasst euch bitte nicht davon abschrecken. Es ist wirklich sehr spannend und cool gemacht. Von der Musik, vom Sound her auch sehr gut. Wie gesagt, Animation auch sehr gut. Und die Charaktere sehr spannend. Manchmal schauen die Charaktere ein bisschen komisch aus, muss ich auch ehrlich sagen. Aber im Großen und Ganzen ist es für mich eine glatte 9 von 10. Weil für eine 10 von 10 hätte die Animation oder die Charaktere ein bisschen mehr hergeben können. Aber in den wichtigen Momenten, wo es wirklich darum geht, ist es echt cool animiert. Deswegen, Entschuldigung, große Empfehlung an Shining Impact? Rising Impact. Jetzt schon selbst vergessen, wie der Anime heißt. Große Empfehlung, geht raus, schaut euch das an.
Klingt also interessant. Also nicht nur die Golffans da draußen.
Genau. Ja, aber ich hätte mir das trotzdem niemals in meinem Leben angeschaut. Ich habe den oft gesehen auf Netflix, aber Golf. Und man muss dazu sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Manuel war ja eine Zeit lang in der Golfbubble unterwegs. Denn ich glaube, das Golf, ein Golfspiel war mal bei PlayStation Plus dabei und dann sind er und ein paar Freunde des Öfteren aufs Green und haben sich getroffen, um ein bisschen zu pitchen oder wie auch immer diese Fachbegriffe heißen. Ja, klingt trotzdem irgendwie interessant, auch wenn ich absolut keinen Plan vom Golfen habe.
Ja.
Ja, trotzdem, ist ja. Cool. Aber eine reine Netflix-Produktion, wie ich jetzt gesehen habe.
Ja, eine reine Netflix-Produktion. Interessant. Und es ist wirklich, also ich glaube, du, Georgie, hättest auch sehr viel Spaß damit. Ja. Und weil es eben eine sehr gute deutsche Synchro hat, ist es auch perfekt für so ein Anime, cool, den man einfach nebenbei laufen lassen kann oder beim Essen schauen kann und derart.
Ja, ich habe jetzt extra nachgeschaut, es ist, irgendwie haben die Leute zusammengefasst, dass es ein Shonen-Golf-Anime ist, der auch ein wenig in die Jahre gekommen ist. Der Manga ist aus den 90ern und halt sehr an die 2000er erinnert. Was nichts Schlechtes sein muss, weil du hast es ja verglichen mit den OG Kickers und Captain Tsubasa. Und das haben wir ja alle eigentlich gefeiert damals. Und ich glaube heute noch, dass das cool ist, wenn man sich das rewatcht. Rising Impact. Warum sage ich jetzt auch Rising? Weil es so heißt, oder?
Weil es so heißt.
Ja,
heißt
ja, also, diese Fähigkeiten ist Rising Impact und Shining Road. Das
ja, ich habe bei, bei deinem Monolog aber jetzt einen Golfball auf den Kopf gekriegt. Deswegen freue ich mich jetzt auf die Stimme vom Georgie. Ja, alles gut.
Aber war es trotzdem sehr gut erklärt. Sehr gut. Danke dafür, Manuel. Ah, interessanter Anime. Keine Ahnung. Vielleicht, also 24 Folgen, 2 Staffeln.
Genau.
Okay, alles klar. Ja, sowieso nicht lang. Also geht, kann man sich das schon mal gönnen. Ja, liebe Georgie. Leute, leichtere Kost von mir, sagen wir mal so, ganz leichte Kost. Aber natürlich, wie es sich gehört, schonen Gedöns par excellence. Und zwar, ich habe den Anime mal mitgenommen in unserer Sommerseason-Folge, die bekanntlicherweise 2024 nicht so gut abgeschnitten hat. Aber der Anime, da habe ich mir die ersten 2 Folgen davon angesehen und mir gedacht, okay, wenn die das richtig machen, wäre das gar nicht so schlecht.
Ich glaube, ich weiß, was kommt.
Ja, ich habe es dir schon gesagt nach der Aufnahme letztes Mal.
Echt, ich habe es vergessen.
Okay, egal. Aber auf jeden Fall ist dieser Anime den Anime-Titeln von 2024 und 2025 treu geblieben, weil das ist wieder, darüber könnte man Bücher schreiben oder Bücher füllen. Ah, so. The awesome newbie adventurer trained to death by the most powerful party became invincible. Also noch ein paar Wörter dazu und das ist ein eigener Text. Egal. Auf jeden Fall, der awesome newbie adventurer ist der liebe Rick Gladiator oder Gladiator, der sich mit 30 Jahren gedacht hat, ja, er will jetzt unbedingt ein Abenteurer werden.
Da habe ich auch die ersten 2 Folgen geschaut, ja.
Genau. Und ich habe mir gedacht, okay, irgendwie ist es interessant und ich habe öfters im Internet, sprich Instagram und anderen Seiten gesehen, dass der eigentlich ganz gut bewertet ist. Ganz kurz nur zur Bewertung auf Crunchyroll bei 60.000 Bewertungen 4,8 Sterne. Sei dahingestellt, ich äußere mich dann dazu. ja, unser Rick Gladiator, was auch immer, will mit 30 Jahren ein Abenteurer werden, weil er eine nette Halbelfin in seiner Stadt trifft, die Renat, irgendwie sowas, ein leicht französischer Name, und die wird von einem Ork angegriffen. Er versucht sich natürlich dazwischen zu stellen, obwohl er absolut keine Kraft hat, also er ist nicht mal ein Abenteurer. Sie aber schon. Sie zerschneidet diesen oberkomischen Ork-mäßiges Ding da in tausende Stücke. Und wie es so kommen will, war das nicht der einzige Ork, es kommen noch viel mehr. Wieso? Sie flüchten vor einem sehr größeren Problem, nämlich einem riesigen Drachen. Aber merkt euch das ganz Wichtige im Kopf, weil das ist eine sehr wichtige Szene, die dann aufkommt. Aber wieso fängt Rick jetzt überhaupt an, ein Abenteurer zu werden? Er hat ungefähr 14 Jahre in der Abenteuergilde gearbeitet als Rezeptionist. Und irgendwann sagt er sich selbst, er hat keine Lust drauf. Er wartet von klein auf schon, dass in ihm ein Skill erweckt wird, das ihm die Power gibt, ein Abenteurer zu werden. Funktioniert aber nicht so. Jetzt erinnern wir uns zurück an diese kleine Szene. Renate sieht da eine... Renate? Das ganz komisch. Ja, Renate. Keine Ahnung, wie spricht man das aus?
Ich habe es auch gerade gesehen. Renate? Keine Ahnung.
Renate, ja, Mama Renate. Das klingt nett. Renate sieht dann ganz was Wichtiges. Und zwar einen Skill, den er erweckt. Deswegen sagt er zu ihm, okay, du wirst das nächste Mitglied unserer Gilde. Und zwar... Orichalcus Faust. sehr spannend. Gesagt, getan, 2 Jahre lang trainiert unser Rick mit dem Oberhaupt dieser Gilde. Es besteht nur aus 4 Personen, bevor Rick dazukommt, und zwar aus Brostone Ashok, Mizzet Eldwarf, Renette Elfeld und der kleinen Alicret Dracul. So, ganz, ganz interessante Charaktere, wobei man teilweise noch nicht viel von ihnen gesehen hat in der ersten Staffel. Aber Alicret Dracul ist eine Dämonenkönigin. Sprich, Zauberei liegt ihr einfach extrem gut und sie ist auch unglaublich stark, ist aber erst 10 Jahre alt. Dann Mizzet Eldwarf ist ein Halbelf, ein Mischling aus Elf und Zwerg. Der kann was ganz Besonderes. Das hat mich einfach vom Hocker gehauen, als ich das gesehen habe, weil es gar nicht dazu gepasst hat, aber war trotzdem lustig. Er hat den Wissensstand von Leuten, die 1000 Jahre in der Zukunft wohnen und kann Maschinengewehre herstellen.
Hä?
Wow.
Ja, aber ganz komisch. Er kann auch Bazookas herstellen, alles Mögliche, aber man sieht fast nichts von ihm in Staffel 1. Dann haben wir unsere Renette, die eine Halbelfin-Kriegerin ist, die extrem schnell und extrem gut Sachen zerschneiden kann, also auch Gegner. Und unseren Oberhaupt der Gilde Orichalcus Faust, Brostone Ashok, einen Ork, dessen Geschichte auch erklärt wird, die richtig spannend ist, denn er ist als Ork auf die Welt gekommen, hat aber schon immer anders ausgesehen als die anderen Orks und noch dazu war er viel intelligenter. Und Brostone ist eben das Oberhaupt dieser Gilde, weil er ist so unglaublich overpowered. Also das ist nicht mehr lustig, er ist so unglaublich overpowered und dieser junge Herr, Brostone Ashok, trainiert unseren Rick 2 Jahre lang. Man sieht im Anime einzelne Szenen, wie er trainiert wird und es ist nicht menschenwürdig. Er bindet ihm 200 Kilo an die Beine und sagt, du musst jetzt diese absolut steile Klippe runtersteigen und dann wieder raufsteigen und das 5-mal. Alles Mögliche. Wieso aber unser Rick, der eigentlich ja keinen Skill hat, wobei auch sehr wichtig ist, dabei zu sagen, auch kein Mana besitzt, womit er zaubern könnte, wieso er dann so stark wird, liegt einfach an der Kombination aus unserem Brostone und Alicret. Denn Brostone hat die Fähigkeit, Leute zu heilen. Kurz nachdem sie gestorben sind. Und Alicret gibt ihm das nötige Mana dafür, wenn er seins aufbrauchen sollte. Also ihr könnt schon vorstellen, Rick hat höllische Angst vor Brostone. Ich nenne jetzt Brostone.
Ist ein coolerer Name.
Ja, ich weiß. Unser Brostone, der hat insgesamt Rick, ich glaube, über 1000 Male umgebracht während dem Training. Und mit der Heilkraft, Tote kurz nach ihrem Tod zurückzuholen, hat er ihn wieder erweckt. Deswegen ist unser Rick ein extrem starker Kerl. Wobei man es in den ersten 2 Folgen, die Phil auch gesehen hat, nicht merkt, weil er hat Angst. Er geht ja als F-Rang-Abenteurer zu einer E-Rang-Aufstufung und muss ja dafür ein paar Sachen erledigen. So eine Art Test schreiben, einen komischen grünen Sack, der die Kraft der Abenteurer misst, zerschlagen oder zumindest, sagen wir mal so, reinschlagen, damit sie messen können, wie stark er überhaupt ist. Und eine Glaskugel berühren, damit sie wissen, wie viel Mana der Bursche überhaupt hat. Ja, die Kugel aus Traurigkeit zerspringt sie einfach, weil er gar kein Mana hat. auf der anderen Seite aber, dieser komische grüne Punching Bag zerplatzt und die Wand hinter diesem Punching Bag wird absolut zerstört und raus nochmal was. Also ihr könnt euch vorstellen, er ist extrem stark. Ja, jetzt haben wir dieses Punching Bag zerstört und ein kleines Problem dabei ist aufgetaucht, denn ein komischer kleiner Junge, der anscheinend 10 Jahre alt ist, will auch E-Rang-Abenteurer werden. Der liebe kleine Fred Diamut, der ist ein heller Stern auf dem Himmel, wenn es um Magier geht. Und der ist einfach so underwhelming, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber er fühlt sich in seiner Ehre gekränkt, weil jemand anders hat ihm die Show gestohlen. Schnurstracks erzählt er das seiner Schwester, der lieben Angelika. Die muss ihn ja herausfordern, weil die Familie, das ist ja eine Adelsfamilie, die sind alle im Stolz gekränkt, sobald sie einmal ein bisschen verlieren oder was passiert. Ja. Der Kampf beginnt dann gegen Angelika und sie setzt ihren Blitzfuß ein. Sie ist extrem schnell, erklärt auch, dass sie eine Kriegerin zweiten Ranges in ihrer Familie ist, zwar noch als Abenteurer auf B-Rang, aber macht nichts. Ja, sie setzt Blitzfuß ein und unser Rick weicht aus. Kein Problem für den Rick. In späteren, in dieser Folge erklärt Rick dann, dass er sie in absoluter Mega-Zeitlupe sieht, weil sie so langsam ist in seinen Augen, weil er ja ein höllisches Training durchgemacht hat und unser Brostone hat ihn ungefähr 10.000 Mal umgebracht. Das heißt, er ist extrem schnell, extrem stark und Angelica sieht ihre Niederlage ein, gibt auf, läuft weg. Die Prüfungstage sind aber noch nicht zu Ende, denn sie enden mit einem Kampf gegen einen viel stärkeren Gegner. Der soll dann sagen, okay, ist dieser Abenteurer es würdig, auf E-Rang hinaufgestuft zu werden oder nicht. Wie der Wille es will, das ist der älteste Bruder von Angelica und Fred, der Rasta. Ein absolut hochnäsiger Trottel, der sich gegen Rick verschwört. Ja, der ist natürlich viel stärker, der ist auf dem A-Rang. Nur, wie wir dann nach dem Kampf erfahren, natürlich gewinnt unser Rick. Rick ist ein absoluter S-Rang-Held. Genauso wie Brosten, Mizzet, Renette und Alicret. So. Speziell in dieser Story geht es aber auch darum, dass dieses Orichalcums Faust einen großen Auftrag für sich selber ausgesucht hat. Denn es herrscht ein Buch, das heißt Herr Yamamoto oder irgendwie sowas, und in dem wird gesagt, dass man einen Endboss mehr oder weniger so töten muss, damit man einen Wunsch frei hat. Man kann sich aber alles wünschen, blöd gesagt, so wie mit den Dragon Balls. Und das ist das Ziel von Orichalcus Faust, und sie müssen jetzt dafür so 6 kleine Murmeln, so extrem mana-gefüllte Kugeln finden. Und,
so wie Dragon Balls.
So wie Dragon Balls, nur halt Dragon Balls sind ja
7,
genau. Ja. Ja, eben. Ja. Auf jeden Fall, die erste Kugel ist schnell gefunden. Die ist in so einem Viren, drachenartigen Versteck. Die werden alle abgemetzelt, die komischen Drachen. Ist auch wirklich, in 10 Minuten war das erledigt. Die zweite Kugel hingegen ist dann etwas schwieriger, denn sie ist in einer anderen Stadt und in einem bestimmten Gürtel. Dieser Gürtel nämlich ist wie aus dem Boxen oder UFC oder was auch immer ein Championship-Gürtel. Und in der Mitte ist eben diese Kugel mit Mana gefüllt. Und um an diesen Gürtel zu kommen, muss man ein Turnier gewinnen. Ganz wichtig, der Champion, der das seit 3 Jahren trägt, der diesen Gürtel seit 3 Jahren trägt, ist Kelvin Urwolf. Halbmensch, halb Tier, also ein Hundemensch einfach. Der ist extrem stark. Der muss sich aber während dem Turnier immer zurückhalten, muss immer ein paar Schläge kassieren, obwohl er viel stärker ist als die anderen, damit die Meute nicht aus diesem Kolosseum rausstürmt, weil es ist ja viel zu langweilig, wenn jeder mit einem Schlag gewinnt. An diesem Turnier nehmen auch ganz viele andere Charaktere teil, nicht nur unser Kelvin, unser Rick und unser Brostone nimmt da auch teil, sondern auch so drachenartige Viecher. Die kennen wir zum Beispiel aus unserer Folge mit dem Schleim. Das sind so Dragoniten. Mhm. Und einer dieser Dragoniten ist Geese Resurrect. Der ist einfach nur von Geburt an übelst OP und übelst stark. Besitzt auch eine Fähigkeit, des Drachenerwachen, wo er dann komplett berserk geht.
Drache erwache.
Wie hat nochmal die Serie geheißen?
American Dragon. Ja, ja.
Danke, Manuel. Auf jeden Fall geht es dann darum, dass auf einmal Angelica auch hier mitmachen will. Die wird dann auch dort getroffen. Das Wichtige aber bei diesem Turnier ist, es ist ein Faustkampfturnier. Mhm. Also, nicht viel Magie, außer Verstärkungsmagie. Ja, Angelica ist einfach nur am Boden zerstört, als sie schon Rick sieht, weil der hat sie ja vorgeführt damals. Aber Rick nimmt sich ein Herz und trainiert diese 40 Tage lang. Damit sie auch viel stärker wird, wird dann aber von diesem einen Dragoniten Geese absolut fertig gemacht. Wie es so sein will, ist in einem Halbfinale der Geese gegen unseren Rick und im anderen Halbfinale unser Brostone gegen den ehemaligen Champion Kelvin Urwolf. Ja, Rick macht es sich aber zur Aufgabe, mit der gleichen Kraft, die Angelica besitzt, diesen Geese zu besiegen. Ich meine, am Anfang schafft er das, aber dieser Geese bekommt immer mehr Kraft durch sein Drachenblut und wird dann zu einem extrem gefährlichen Gegner, aber das ist ja für Rick kein Problem. Der zweite Kampf im Halbfinale, Kelvin gegen Brostone, ist ein bisschen spannender, weil Brostone, das ist ein überintelligenter Ork, das so nicht existieren dürfte und noch dazu extrem stark und kann Magie wirken. Ich weiß nicht, was der noch kann. Vielleicht wird er nochmal Präsident von der USA. Keine Ahnung. auf jeden Fall der Kampf. Kelvin zeigt alles, was er kann. Wirklich alles, aber es bringt nichts. Brostone kämpft in der Zwischenzeit manchmal sogar nur mit zwei Fingern gegen ihn und sagt, ich bewege mich von der Stelle nicht weg. Alles Mögliche. Und im Endeffekt wird Kelvin dann von seinem Trainer aufgefordert, seine ganze Kraft zu zeigen, womit er auch der ganzen Welt zeigt, dass er seit 3 Jahren nur mit einem Bruchteil seiner Kampf Kraft gekämpft hat. Ach du Scheiße. bringt trotzdem nichts. Es wirklich, ganz ehrlich, der macht da einen Hyper-Mega-Ultra-Schlag gegen Brostone und der steht einfach da wie eine alte Eiche und sagt, ja, du bist schon stark. Aber leider nicht. Er verpasst ihm eine unglaubliche Gerade ins Gesicht und unser Urwolf bleibt in der Wand picken und somit ist der Kampf vorbei. Und eigentlich hat ja Orichalcus Faust jetzt den Gürtel gewonnen. Aber Brostone sagt, nein, keine Chance, ich will gegen dich kämpfen, Rick. Und Rick sperrt sich in sein Zimmer ein und sagt, nein, er geht hier nicht raus. Er hat so Angst vor Brostone, dass er wieder getötet wird, obwohl er weiß, dass man das einen wieder erwecken kann, aber er geht nicht raus. Er sagt einfach, nöp, ich gehe hier nicht raus. Und man sieht es in seinen Augen, diesen Stress, diese Angst vor dem Tod, man sieht alles. Er will da nicht raus. Ihm fallen sogar teilweise Haare aus, weil er so Angst hat. Aber er wird dann von seiner Gruppe wird er überzeugt, geht in den Kampf und man fängt an. Also die Zuschauer werden aus dieser Arena rausteleportiert vom Mizzet Eldwarf, von dem einen Halbzwerg, der diese Waffen herstellt oder herstellen kann, weil er sagt, es ist viel zu gefährlich für die Gegner, für diese Zuschauer. Und dann fängt der Kampf an. Wieso wollten auch die anderen Gruppenmitglieder, dass Rick gegen unseren Brostone kämpft? Ganz einfach. In der Tradition der Orks ist es ganz wichtig, dass man sich mit seinem Vierteldaumen, sagt man dazu in diesem Anime, so ein Halbdaumen, man gibt sich so den Check und man sagt, Viertel, Phil, Viertel, nicht gerade.
Ja, ja, ja.
Genau. Auf jeden Fall, man gibt einen Check mit seinem Vierteldaumen und man kämpft ohne Verteidigung aufeinander los. Man droppt die komplette Verteidigung und man klopft sich einfach zu Tode. Oder halt nicht, hoffentlich. Aber unser Brostone und unser Rick, die kämpfen dann los. Und jetzt kommt das Wichtigste, wo dann damals Renette gesehen hat, wieso Rick überhaupt zu dieser Gilde passt. Er hat einen unglaublich seltenen Skill, wo er einfach teilweise unsterblich wird und unschlagbar wird.
Oha.
Und wie der Kampf dann ausgeht, ist die andere Frage. Weil wir haben unseren Rick mit seinem Skill und seiner absolut unmenschlichen Stärke, aber wurde trainiert von unserem Brostone, einem Ork, der überaus intelligent ist, Mana wirken kann und extrem stark ist. Das Ende dürft ihr euch dann in Folge 12 von... Ich muss mich kurz räuspern und vielleicht ein Schlückchen Wasser trinken, weil das wird ein langer Name. Der Osanyubi Adventurer trained to death by the most powerful party became invincible. Animationstechnisch ist der Anime eigentlich extrem passabel. Es gibt sehr coole Animationsdinger, die halt passieren im Kampf. An und für sich so, die Leute sind auch schön gezeichnet und schön animiert. Schön flüssige Kämpfe. Hier und da mal CGI, was aber überhaupt nicht stört, weil es cool dazu passt in dem Geschehen. Charaktere sind nicht extrem viele, aber die da sind, sind ziemlich cool. Speziell unser Brostone, der ist 10 von 10 Charakter. Und generell würde ich aber trotzdem einfach nur, weil die Story nicht zu deep ist, Animation könnte an manchen Stellen cooler sein, also es steckt mehr Potenzial in diesem Anime, als er schon da ist, würde ich dem Anime eine sehr starke 7 von 10 geben.
Oh, okay.
Hat mich aber selbst sehr verwundert, weil die Pace des Animes sehr schnell ist. Du merkst selbst, dass die Macher, glaube ich, eine zweite Staffel haben wollen, nur die erste Mal so als so als Tease rausbringen. Gemacht wurde der Anime von Yumeta Company. Die haben keine unbedingt wichtigen Animes gemacht, wie ich jetzt sehe. Falls ihr was seht, sagt nur. Aber ja. Auf jeden Fall trotzdem sehr cooler Anime. Ich würde ihn trotzdem weiterempfehlen, weil ich auch sehr gespannt auf die zweite Staffel bin. Weil es wird schon sehr spannend. Wir haben noch nicht viel von Mizzet gesehen, von diesem Halbelf-Zwerg. und von unserer kleinen Alicrette, außer dass sie durchgehend isst. Und sie ist, behaltet euch im Hinterkopf, sie ist eine Dämonenkönigin und kann extrem starke Zauber wirken. Aber generell trotzdem cooler Anime. Also ich würde ihn euch zwei auch empfehlen. Leichte Kost. Cool. Man muss nicht, also perfekt zum Essen. Das Einzige ist, auf Crunchyroll ist der subtitled. Also Sub, der German Sub. Also aber trotzdem gute, logisch, wenn es im Japanischen ist, haben die auch die perfekten Leute dafür gefunden, um diese zu synchronisieren. Aber cooler Anime auf jeden Fall.
Ja, habe ich schon öfters gesehen, auch auf Social Media wird er auch oft gehypt, beziehungsweise die Highlights so gezeigt. Hat interessant ausgeschaut, wenn ich mal Zeit und Lust habe, vielleicht der Kost, wie du sagst, werde ich mir einmal da reinschauen. Aber für sein Anime möchte ich auch schon.
Also wirklich, ich meine, ich wusste, dass du den schaust, wahrscheinlich, weil ich es noch im Hinterkopf hatte vom letzten Mal. Aber mich hat er damals, zumindest die ersten zwei Folgen, habe ich irgendwie auch lustig gefunden. Weil ja, war dann ist der 30-jährige Kollege startet neu ins Business und mischt da die Fronten auf, obwohl er sich eigentlich einscheißt quasi.
Er wird ja durchgehend von dieser Adelsfamilie als 40-jähriger Lappen.
Und vor allem dieser Fred ist auch eine kleine Göre. Aber ja,
komplett,
sehr,
komplett,
sehr komplett. Lustig. Na, schöne Folge. Am Ende gibt es wie immer einen Anime-Fakt. Und zwar, wusstet ihr, dass Naruto ursprünglich ein Koch sein sollte?
Bitte was?
Denn der Schöpfer Masashi Kishimoto wollte eine Geschichte mit einer Figur namens Naruto schreiben, die eine Ausbildung zum Koch absolviert. Er beschloss dann aber, die Idee zu verwerfen, aber den Namen beizubehalten und stattdessen einen Jungen zu erschaffen, der sich in einen riesengroßen Fuchs verwandeln konnte. Und so entstand das Werk, das wir alle kennen und alle lieben, nämlich Naruto, der Koch.
Sehr interessant. Cool. Aber viel, weil wir schon bei sehr interessanten Sachen dabei sind. Die nächste Folge haben wir uns ja aber auch ganz Spezielles überlegt, ganz was Interessantes. Auch ein Anime, glaube ich, aus der Summer Season, wenn mich nicht alles täuscht. Und zwar geht es um Demon Lord 2099, der relativ spannend angefangen hat sogar. Letztes Mal, den habe ich mitgenommen. Bin gespannt, wie das weitergehen soll, liebe Zuhörer.
4,7 Sterne auf 16.000 Bewertungen. Auf Deutsch, wie es ausschaut. Also ich freue mich ja immer, wenn es möglich ist, auf Deutsch zu schauen. Und es ist Genre Comedy, Science Fiction, Cyberpunk, so ein bisschen in die Richtung.
Genau. Wir erinnern uns zurück. Wie heißt nochmal das?
Cyberpunk Edgerunners. Oh
ja, Cyberpunk Edgerunners.
So gut.
Das war so gut.
Oh. Ich zock gerade Cyberpunk 2077.
Ich hab's gesehen gestern.
Geil. Ja, liebe Leute, Folge Nummer 165 neigt sich dem Ende zu. Manuel, abschließende Worte.
Ja, wie immer, es war mir ein innerliches Blumenpflücken mit euch. Sehr coole, spannende Animes, die wir hier haben. Also ich bin sehr überrascht von dem Anime, den Phil mitgenommen hat.
Ja.
Bei Georgie habe ich schon erwartet, dass er sowas in der Richtung mitnimmt. Aber er ist auch cool, weil ich glaube nicht, dass Phil oder ich den geschaut hätten oder beziehungsweise ihn am Schirm haben.
Nein.
Du aber, Georgie, hast schon öfters den Vorschlag eingebracht, dass wir den schauen und den in einer Folge besprechen. Deswegen sehr cool. Danke für diese zwei tollen Animes. Ich hoffe, mein Anime hat euch auch ein bisschen überzeugen können.
Ja.
Und liebe Zuhörerinnen da draußen, wenn euch einer von diesen Animes gefallen hat, bitte schreibt uns einen Kommentar oder eine Mail. Bei Instagram könnt ihr uns auch schreiben. OfficialOkago oder officialokago@gmail.com könnt ihr uns eine Mail schreiben. Und gebt uns bitte eine Bewertung. 5 von 5 Sterne würden wir uns freuen. Und ein Follow da lassen. Und mehr bleibt da auch nicht zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.